Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail, also reden wir heute mal wieder über den Teufel im Detail. Es ist Staffel 2 in unserem kleinen, feinen Podcast, denn die neue Saison hat begonnen am Wochenende. Am Sonntag hat der erste FC Kaiserslautern sein erstes Saisonspiel, ich verhaspel mich gleich schon im dritten Satz, sein erstes Saisonspiel bestritten beim Aufsteiger in Ulm und hat das 2:1 gewonnen. Unter anderem darüber wollen wir heute sprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich. Mein Name ist David und mein Gegenüber ist der Mann, dem ich schon vor Monaten ausgeprügelt habe, das Wort Spielermaterial zu benutzen. Schön, dass du es in der zweiten Staffel, in die zweite Saison geschafft hast mit mir, lieber Sebastian.
Ja, und ja, gerne doch. Und danke für die Erziehungsleistung an meinem Vokabular. Das ist wirklich gut, weil ich stell dir vor, ich wäre ins Sportstudio gegangen oder wo war es, im ZDF, und Herr Breyer hätte mich dann belehrt, das wäre mir nicht passiert oder ist mir dankenswerterweise nicht passiert, weil du mich ja frühzeitig aufgeklärt hast.
Du hättest eine ganz wunderbare Figur gemacht, neben Mertesacker bestimmt.
Ich glaube auch, ja.
Du hättest auch so beömmelt geguckt wie er wahrscheinlich.
Vielleicht. Ich wäre aber nicht ganz so kritisch gewesen mit den Engländern, wie es Christoph Kramer war. Das war ja Hass eigentlich, purer Hass, den man da gespürt hat.
Du bist der einzige Mensch in ganz Deutschland oder auf der Welt, der die Engländer gut fand bei der EM?
Vielleicht. Ich fand sie nicht gut, aber ich habe eine Sympathie zur englischen Nationalmannschaft. Ich habe Verbindungen nach England und mag das Land und die Leute dort. Und freue mich eigentlich immer, wenn England erfolgreich ist. Ich bin da vielleicht etwas eine Ausnahme. Mag sein, kann ich mit leben, alles gut. Trotzdem, schönen Fußball haben sie nicht gespielt. Nein, kann man schon so sagen. Aber es war ein geiler Sportsommer, oder? Also EM hat mir persönlich sehr gut gefallen. Olympia jetzt, da geht schon einiges ab gerade.
Also mich interessiert Olympia tatsächlich jetzt mehr, als mich die EM interessiert hat. Ich fand dieses Turnier unsäglich langweilig. Vielleicht liegt es auch irgendwie an meinem fortgeschrittenen Alter inzwischen. Mein Sohn fand es toll, der ist auch erst 9, da ist das nochmal was anderes. Ja, keine Ahnung, ich fand es irgendwie nicht so richtig spannend, was da passiert ist. Und spielerisch einfach wirklich auch schwach und enttäuschend, die Franzosen, die Engländer.
Ja, das stimmt. Also es war schon wieder ein bisschen ein Clash der Systeme, defensive Ordnung gegen eigentlich nur zwei Teams in der Weltspitze, die wirklich versucht haben, konstruktiv Fußball zu spielen mit Spanien und Deutschland. Und dass die halt so früh aufeinandertreffen, war halt dann echt schade, weil dadurch ist der fußballerische Aspekt meiner Ansicht nach relativ früh aus dem Turnier im Turnier halbiert worden. Und das ist ein bisschen schade, fand ich.
Füllkrug ist schuld. Hätte der mal nicht einen Ausgleich gegen die Schweiz gemacht.
Ja, aber für uns an der Schweizer Grenze war es ja, also ich stelle vor, wir hätten gegen die Schweiz verloren. Das wären ja tagelange Spießrutenläufe geworden für uns.
In der Tat. Wollen wir loslegen oder wollen wir noch weiter über die Nationalmannschaft sprechen oder sprechen wir lieber über die einzig wahre Mannschaft, nämlich den FCK?
Ich bin beim FCK. Ich bin dabei.
Ich habe es gerade gesagt, wir haben unser erstes Saisonspiel hinter uns gebracht. Das erste Spiel unter unserem neuen Trainer Markus Anfang. Ging mit 2:1 gewonnen gegen die Aufsteiger aus Ulm. Wir haben mit 2 Neuzugängen in der Startelf gestartet. Mhm. Ich fange mal hinten an. Im Tor natürlich Julian Kral, dann von links nach rechts Neuzugang Erik Weckesser. Wie heißt er heuer mit Vornamen?
Bitte?
Wie heißt er heuer mit Janis Heuer? Jan Elvedi und Sean Zimmer auf der rechten Verteidigerposition, was ein bisschen überraschend war, finde ich. Das klang nicht so, als würde Zimmer unbedingt starten. Dann davor Dreier-Mittelfeld mit links Ritter, zentral Tomiak auf der 6 und rechts Philipp Karloc und wiederum davor Dreier-Sturmreihe, links Opoku, zentral Daniel Hanslik und rechts Richmond Tetschi, über den wir noch sprechen müssen.
Gut, wenn du das sagst, hat dich irgendwas überrascht an dieser Aufstellung?
Mich hat tatsächlich überrascht, dass also ich habe nicht unbedingt mit Zimmer gerechnet. Und ich
hab warum auch, nicht? Wer hätte sonst deiner Meinung nach spielen sollen?
Naja, Chamera kam ja jetzt nicht ohne Grund. Der war allerdings natürlich noch ziemlich frisch. Schauen wir mal, wie es am Freitag aussieht gegen Fürth, ob Zimmer dann auch starten wird oder Chamera dann reinrutscht. Ich habe es dir ja vorher geschrieben, an Sean Zimmer ist kein Vorbeikommen.
Das stimmt, ja. Also ich glaube, Frank Ronstadt hatte sich noch kurzfristig irgendwie verletzt.
Ja, aber der ist auch nicht besser als Sean. Also wirklich nicht.
Nein, das sage ich ja gar nicht. Aber ich glaube, wenn er fit gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch, wäre es eventuell eine 50-50-Entscheidung geworden. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber Jamera hat mir nach seiner Einwechslung ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich glaube, wir kommen ja auch später noch drauf zu sprechen. Fand jetzt die Einwechslung von ihm hat jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel an der Statik verändert, aber man hat schon gemerkt, dass da jemand steht, der eine gewisse Erfahrung hat, der auch eine andere Athletik hat, als es ein John Zimmer hat.
Findest du?
Der, finde ich, ja.
Die Athletik, ja, aber diese Erfahrung, das Erste, was Chamera gemacht hat, war erstmal völlig ohne Not quer durch die eigene Hälfte zu dribbeln. Das wäre ein Grund gewesen, ihn gleich wieder rauszunehmen eigentlich.
Vielleicht ist es der Grund gewesen, warum er nicht von Anfang an gespielt hat. Ich glaube, man muss ihm halt auch einfach wirklich Zeit geben, sich da einzufinden in die Mannschaft und Sicherheit zu gewinnen durch Spielpraxis. Dann wird man das, glaube ich, nicht sehen. Ich glaube, das ist ein solider Transfer.
Ich möchte auch gar nicht zu böse schon zu Beginn sein, aber vielleicht nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe jetzt die Vorbereitung nicht so wahnsinnig intensiv verfolgt. Du ja schon eher, du hast ja ein paar Spiele dir auch angeguckt, hast du mir geschrieben. Ich hätte aber doch nach dem, was ich gelesen habe, schon auch, ich hätte mir auch vorstellen können, dass Mauser beginnt statt Hanslik.
Hätte ich auch, ja.
Und ich finde, das wäre so im Nachhinein, nach dem ersten Spiel jetzt, da kommen wir auch gleich noch dazu, wäre es vielleicht auch die bessere Wahl gewesen.
Ja, also ich fand, die stärkste Phase in dem Spiel, meiner Wahrnehmung nach, war die Phase, wo Hanslik auf die 10/8 gerückt ist, nach hinten und Mause vorne drin war. Hanslik hat wieder unglaublich viel gearbeitet. Er ist wie immer ein sehr, sehr, läuferisch investierter Typ. Er hat den Elfmeter herausgeholt. Das kann man natürlich auch, das muss man ihm natürlich auch zugute schreiben. Von daher hat er sicherlich seinen Teil am Sieg. Insgesamt hat mir aber von dem, was ich von Mause gesehen habe, da einfach besser gefallen. Also er wirkte einfach eher wie ein zentraler Stoßstürmer auf mich. Und Hanslik ist für mich jemand, der um so eine zentrale Figur herum gut spielen kann. Oder davor, beziehungsweise dahinter. Ja, also mehr aus der Tiefe kommen kann. Ich finde, da hat er mehr Stärken. Und Mause hat einen guten Zug zum Tor, hat auch die in der Vorbereitung des Tors von Upoku, da kommen wir noch drauf zu sprechen, einfach eine sehr gute Mittelstürmer, ganz typische Bewegung, einen guten ersten Kontakt, einfach da wirklich sich durchgetankt gegen den Innenverteidiger. Und hat mir gut gefallen. Ich habe, lustigerweise hatten wir letztens meinen Schwager zu Besuch, der hat in Aachen studiert, an der Technischen Hochschule. Und Mause hat wohl bis vor kurzem bei Alemannia Aachen auch gespielt. Ich habe jetzt seine Vita nicht direkt vor Augen. Und er war sehr angetan davon, dass wir ihn geholt haben. Er meinte, man hat es in Aachen schon gesehen, dass das ein guter ist.
Okay.
Und er freut sich, dass der Mause jetzt beim FCK maust. Und das fand ich witzig. Von daher, ich glaube, von dem kann schon noch was kommen. Der ist ja auch noch kein ganz junger Spieler mehr. Der hat schon einige Erfahrungspunkte gesammelt.
26. Oh.
Ja, und hat sich hochgearbeitet. Ist ein bisschen, erinnert er mich so von der Vita vielleicht eine Schublade tiefer, Entschuldigung, dass ich das so sage, als Niklas Füllkrug. Jemand, der sich so kontinuierlich weiterentwickelt hat in seiner Karriere und nicht derjenige, der mit 20 schon das Riesentalent war und dem dann vielleicht nie wirklich der Durchbruch gelungen ist. Glaubt, der könnte die Ambition haben, sich durchzusetzen. Hat mir gut gefallen. Wie fandest du ihn?
Ich fand auch, wir greifen jetzt schon irgendwie nach hinten in diesem Spiel. Wir wollten ja eigentlich vorne anfangen, aber ich fand den auch
wichtig.
Ich fand den auch stark und ich habe auch den Eindruck, es ist sehr deutlich gewesen, finde ich, dass der Mannschaft es einfach auch gut getan hat, da wirklich diese zentrale Stürmerfigur da vorne drin zu haben. Da war dann plötzlich ein ganz anderer Drive. So, wir haben so ein bisschen Da kommen wir gleich noch genauer oder detaillierter drauf. Es hat ja so ein bisschen gebröckelt dann auch in der zweiten Hälfte bei uns. Und als Mauser dann reinkam, lief es dann wieder bedeutend besser, weil diese Anspielstation, diese klare Anspielstation dann auch vorne da war. Übrigens, wo ich es gerade gesagt habe, ich wundere mich doch sehr, dass ich überall lese oder in vielen Foren lese, in Social Media lese und auch in so manchen Presseberichten lese, dass das ein glücklicher Sieg gewesen wäre und dass es knapp gewesen wäre. Ich bin absolut nicht dieser Meinung. Ich bin der Ansicht, dass wir über 90 Minuten oder 95 oder wie viele auch immer es waren, die klar bessere Mannschaft waren. Von Ulm kam in der ersten Halbzeit bis auf die letzten 1-2 Minuten nichts und in der zweiten Halbzeit wenig. Das war an Ungefährlichkeit aus meiner Warte, vielleicht bin ich dazu kritisch, keine Ahnung, war das kaum zu unterbieten in diesem Fall. Wir waren klar gefährlicher, wir waren klar stärker. Die Statistiken sprechen auch dafür. Wir haben einen XG-Wert von 3,0 für uns, 0,98 für Ulm. Dann ziehen wir von mir aus dann noch den Elfmeter ab. Das sind, glaube ich, 0,95, meine ich. Dann sind wir bei 2, ja, knapp 2. Ist immer noch deutlich besser. Also ich
glaube, ein Elfmeter ist 0,75, wenn ich richtig informiert bin. Es ist niedriger, als man denkt.
Ja, nicht wenn er aufs Tor geht, dann steigt es auf 0,9 irgendwas. Also ich das ist so ein bisschen, auch bei Sky, was sie dann hinterher erzählt haben, da habe ich mich da schon sehr gewundert. Also
ja, also ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass man schon auch sagen muss, dass der SSV Ulm sich nicht schlecht präsentiert hat.
Nein, gar nicht.
Für sein erstes Ligaspiel. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie ein bisschen aktiver am Spielgeschehen teilnehmen. Sie waren schon gegen den Ball ultra passiv, meiner Meinung nach, und haben sehr raumorientiert verteidigt. Da kommen wir aber sicherlich noch mal drauf. Aber im Prinzip ist das, was du sagst, komplett richtig. Das ist auch meine Einschätzung. Heißt nicht, dass wir dieses Spiel nicht hätten verlieren können. Es gab auch in der vergangenen Saison, gerade am Ende der Saison, häufig Spiele, wo unser XG-Wert, also unsere Expected Goals, deutlich höher waren als die vom Gegner und wir trotzdem verloren oder unentschieden, meistens verloren haben. Das heißt, wir haben jetzt auch eine gewisse Effizienz an den Tag gelegt. Das ist schon mal gut. Für mich war der, oder ja, vielleicht nicht gleich am Anfang so zu resümieren, was jetzt der ausschlaggebende Grund war, warum wir dieses Spiel gewonnen haben. Aber ich wäre absolut bei dir zu sagen, dass wir insgesamt das Spiel verdient gewonnen haben. In allen relevanten Daten und auch im Gesamtspieleindruck war der FCK überlegen, außer in der Laufdistanz. Da war Ulm einfach uns deutlich voraus. Das kennen wir aber aus der letzten Saison. Ja. Ja, genau. Also die Werte, die Laufwerte sind mit 111,6 Kilometer gelaufen beim FCK und 118,4 beim SSV Ulm. Also 7 Kilometer mehr gelaufen. Jeder Feldspieler 700 Meter mehr. Klar, liegt am System. Ulm hat sehr viel raumorientierter verteidigt, viel mehr versucht, die Passwege zuzustellen, zuzulaufen. Auch nach vorne waren sie im eigenen Ballbesitz sehr viel flexibler, was die Verschiebungen auf dem Platz anging. Von daher war ihre Spielanlage schon laufintensiver angelegt. Aber in allen anderen Bereichen war der FCK deutlich überlegen. Das muss man schon sagen. Und ich glaube, der Eindruck täuscht auch ein bisschen, vielleicht liegt es am Kommentator, vielleicht liegt es auch an der eigenen Wahrnehmung, dass man sagt, okay, da kommt jetzt eine Mannschaft, die ist aus der Regionalliga mehr oder weniger durchmarschiert in die zweite und jetzt ist da irgendwie die Erwartungshaltung, dass da jetzt das große Spektakel im ersten Saisonspiel dann gegen den großen Traditionsverein FCK irgendwie losgeht und dann der Wunsch vielleicht der Vater des Gedanken.
Ich hab da keine Mannschaft gesehen, die sich aus dem Abstiegskampf wird raushalten können.
Geht mir auch so.
Wir sind ja kein Ulm-Podcast, deswegen können wir das auch gleich beenden, aber das war schon so, da war sehr viel Kitsch dabei irgendwie und weißt du, das fand ich merkwürdig, auch Matuschka, ey, also dem kann man ja kaum noch zuhören, das ist ja echt irre, was der Mann erzählt.
Ja, ich bin da bei der Vor- und Nachberichterstattung auch dann schnell raus, muss ich sagen, bei Sky. Also ich schalte meistens zum Anpfiff ein und dann muss man eh warten lange, bis Interviews kommen, Field-Interviews und so. Und da bin ich aber auch schon raus. Das gucke ich mir dann nachher in irgendwelchen YouTube-Compilations an. Also Matuschka ist ein Entertainer.
Lange Rede, lange Vorrede jetzt, bevor wir endlich in den Spielfilm starten.
Jawohl.
Aber zu Recht, denn was ich gerade gesagt habe, gilt tatsächlich gerade für die Anfangsphase. Es hat sich für mich angefühlt wie erste Runde DFB-Pokal gegen einen unterklassigen Gegner. Mhm. Wir kommen sehr, sehr gut rein. Wir haben gleich in der dritten Minute durch Elvedi die erste Chance. Ein Ritter tritt einen Freistoß von kurz hinter der Mittellinie. Der Ball rutscht durch. Darf einer zweitliga Abwehr so eigentlich nicht passieren. Elvedi kann aber nicht reinsetzen, sondern setzt ihn drüber. Und das war in der dritten Minute. Und 6 Minuten später hat Aaron Opoku schon die erste von sehr vielen sehr großen Chancen, die er leider vergibt. Und das ist dann auch der Grund, aus meiner Sicht, warum du gerade zu Recht gesagt hast, wir hätten das Spiel, trotzdem wir so überlegen waren, auch verlieren können. Es lag vor allen Dingen daran, dass Opoku seine Chancen einfach versemmelt hat.
Ja, das stimmt. Also das war wirklich in der 9. Minute diese Chance. Hanslik, glaube ich, ist es, der ins Kopfballduell geht und das gewinnt gegen den Innenverteidiger, den Ball rauslegt auf Tetschi, der meiner Meinung nach fast ein bisschen überrascht wirkt, dass der Ball da so durchgeht und er so frei aufs Tor zugehen kann. Also da stimmte auch die Zuordnung bei Ulm überhaupt nicht. Da haben sie Tetschi komplett aus den Augen verloren. Und dann legt er den Ball eigentlich mustergültig rüber. Klar, der springt auf, aber er hat ordentlich Druck und Opoku kommt nicht über den Ball und schießt ihn einfach deutlich drüber aus sehr kurzer Distanz. Also da hätte es schon durchaus klingeln können.
Ja, ich frage mich aber auch, wie Tetschi es geschafft hat, diesen Ball so schlecht reinzuspielen. Wie kann der denn so komisch aufdopsen? Das fand ich.
Ja.
Ist mir gerade eben in der Zusammenfassung jetzt aufgefallen. Im Spiel habe ich das gar nicht gesehen, aber gerade dachte ich, komisch, wie der Ball sich.
Also ich finde. Ja, ich finde, man kann Tetschi für einiges kritisieren in diesem Spiel. Das war nicht sein Bestes mal wieder. Aber ich fand, in der Situation hat er das eigentlich gut gemacht und den Ball muss Opoku machen.
Ja,
einfach. Total. Also das ist egal, wie der kommt. Selbst wenn der auf Kniehöhe kommt, den musst du zumindest aufs Tor bringen. Und dann kann man immer noch drüber reden, ob der Torwart den gut pariert. Aber das war schon technisch dann einfach ungenügend. Aber war ja auch die erste richtig große Chance der Saison. Und nur eine von einigen, wie du ja auch schon angetönt hast bei Opoku.
Worüber wir auch noch sprechen müssen, ist eine Minute vorher passiert. Da deutet sich nämlich schon das an, was uns später auf die Füße fallen wird, wenn wir das Gegentor fangen. Ulm ist auf der rechten Seite, also auf unserer rechten Seite ist das Spiel. Wir laufen zu zweit an. Ich meine, Zimmer und Karloc laufen den Gegenspieler an, vergessen dabei aber einen. Und der kann dann einfach mehr oder weniger unbedrängt in unseren Strafraum eindringen. Letztlich kommt aber nichts bei rum, weil die einfach wirklich schwach waren. Gerade in der ersten Halbzeit ging wirklich gar nichts. Aber man hat da schon gesehen, dass die Abstimmung in der Abwehr noch nicht so richtig passt. Ich finde auch, dass Filip Karloc ein wirklich schlechtes Spiel gemacht hat.
Ja. Kein gutes.
Ja. Er war so mit der Schwächste eigentlich auf dem Feld, finde ich. Vielleicht noch nach Tetschi, kommen wir vielleicht später noch dazu. Das hat da schon nicht gepasst und das wird sich später beim Gegentor dann auch in gewisser Weise auch so wiederholen. Auch da haben Sean Zimmer und vielleicht auch Filip Karloc, da können wir gleich drüber diskutieren, ihre Füße leider nicht im Spiel.
Beim Gegentor ist es tatsächlich aber eigentlich einer der wenigen Angriffe, die über rechts geführt worden sind. Da wäre Erik Weckesser der richtige.
Ja, für die Hereingabe. Ich meine, lass uns da später drüber sprechen. Lass uns im Spiel bleiben.
Okay.
Dass wir nicht zu durcheinander sind.
Aber ich bin bei dir. Also, ich fand auch einer der eher schwächeren Auftritte von Filip Karloc. Ich bin ja ein großer Fan. Ich finde, der hat uns letzte Saison den Arsch gerettet in der zweiten Hälfte der Saison. Aber ja, das war nicht seine beste Leistung. Man darf aber auch nicht vergessen, neues System. Ich fand, alle Spieler beim FCK waren nicht meiner Meinung nach beim Leistungsmaximum, was nicht verwunderlich ist, weil es früh in der Saison ist, weil der Kader noch nicht komplett ist, weil viele neu dazugekommen sind. Also von daher, da würde ich jetzt noch nicht zu viel ableiten von. Aber du hast recht, Filip Karloc war für mich nach Richmond Tetschi und auch Jan Elvedi der schwächste Spieler auf dem Feld. Für mich war Jan Elvedi tatsächlich in diesem, also es war das schwächste Spiel, was ich von Jan Elvedi bisher gesehen habe für den FCK, meiner Meinung nach.
Zu Beginn deutet sich das aber noch nicht an, denn Nach dieser Riesenchance von Opoku sind wir wirklich sehr scharf gegen den Ball auch. Mhm. Wir geben den Ullmann kaum Raum. Wir haben in dieser Phase des Spiels auch wirklich ein sehr klares 4-3-3 gespielt, ohne große Sperenzchen. Wir standen hoch, wir standen mit 5 Leuten teilweise bei Ulmer Ballbesitz in deren Hälfte. Also die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Das war so ein bisschen wie wir letzte Saison auf St. Pauli, falls du dich erinnerst. Mhm. Da war es so ähnlich. Die wussten gar nicht, wie sie irgendwie sich aus diesem Druck lösen sollten. Und wir standen, das fand ich ein bisschen schade, dieses Stadion ist ja so klein, deswegen war die Kamera so flach.
Ja, sehr.
Und man hat dann vieles einfach gar nicht gesehen. Aber angesichts der Tatsache, dass die Ulmer trotz dieses Drucks kaum lange hohe, weite Bälle geschlagen haben, würde ich mal davon ausgehen, dass wir auch sehr gut gestaffelt standen und diese Möglichkeit dann gar nicht erst angeboten haben.
Ja, also ich sehe es tatsächlich ein klein wenig anders als du. Ich fand, dass wir uns selber das ganze Spiel über relativ schwer getan haben mit dem, was Markus Anfang vor der Saison angekündigt hat. Nämlich, dass wir versuchen wollen, einen Spielaufbau so zu konstruieren, dass wir was Konstruktives mit dem Ball anfangen. Warum das so war, da kann man sicherlich nachher nochmal im Detail drüber reden und unseren Podcast-Namen alle Ehre machen. Aber meiner Meinung nach waren wir entgegen der Aussagen von Markus Anfang vor der Saison super unflexibel, was unsere taktische Formationsausrichtung anging, gegen Ulm. Ich habe das Gefühl gehabt, es war kein Gefühl, sondern mein Spieleindruck war, dass es relativ einfach war, gegen uns zu stehen. Ulm stand zentral, super kompakt. Die haben vorne mit ihren 2 zentralen Leuten im Prinzip einfach die Passwege ins zentrale Mittelfeld für uns zugestellt, wenn wir in Ballbesitz waren. Die haben uns gar nicht angelaufen, die haben gar nicht gepresst, sondern die haben eigentlich nur die Passwege zugemacht. Und wir haben ganz, 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 ganz oft den Ball auf die Außenverteidiger spielen müssen, wieder im Spielaufbau, und die dann entweder die Linie runter oder, wenn es mal gut lief, konnten sie mit der jeweiligen 6 ins Zusammenspiel gehen, also mit Karloc oder mit auf der anderen Seite mit Tomiak hinten dran oder mit Ritter. Mal in der Zentrale spielen. Das hat aber ganz, ganz selten funktioniert, weil Ulm halt einfach sehr kompakt stand. Der FCK dagegen hat in der ersten Halbzeit meiner Wahrnehmung nach überhaupt nicht sonderlich höher oder früher gepresst, als wir das in der vergangenen Saison angeboten haben. Das war erst nach dem Rückstand in der zweiten Halbzeit so, dass wir tatsächlich auch bei Abstoß Ulm ganz vorne drauf gegangen sind, alles zugestellt haben. Meiner Meinung nach auch der bessere Spielansatz gewesen. Da waren wir nach vorne gefährlicher und Ulm war stark unter Druck. So ist ja auch der Elfmeter dann entstanden. Aber insgesamt wir sind jetzt gerade bei einem Drittel der ersten Halbzeit, aber insgesamt, wenn ich das jetzt zusammenfassen wollen würde, was ich gerade gesagt habe, habe ich relativ wenig Unterschiede gesehen, außer in der Grundformation, dass wir eben mit einer Viererkette gespielt haben, im Vergleich zu dem, was wir letzte Saison gespielt haben. Ich habe keine Flexibilität im Aufbau gesehen. Ich habe gesehen, dass wir mit Ball Viererkette gespielt haben, mit einem Zweieraufbau und gegen den Ball Fünferkette, da ist Tomiak zurückgerutscht in die letzte Linie. Das zeigen auch die Realformationen auf bundesliga.de. Das heißt, wir haben gegen den Ball wieder so ein 5-3-2, 5-4-1 gespielt und mit dem Ball ein 4-3-3. Aber von der Spielanlage und von dem, was wir gesehen haben, war es eigentlich sehr vergleichbar mit dem, was wir Ende letzter Saison gesehen haben. Außer dass meine Wahrnehmung noch ist, dass wir besser die langen Bälle vorbereitet haben. Also die langen Bälle, die wir gespielt haben, kamen etwas planvoller, meiner Meinung nach. Ansonsten war außer der Formation für mich nicht wirklich ein großer Unterschied spürbar zur letzten Saison.
Wie siehst du das? Habe ich komplett anders gesehen. Wirklich komplett anders gesehen.
Okay.
Alleine wie die Außenverteidiger standen, wo sie standen, wie sie sich gegen den Ball verhalten haben, aber auch vor allen Dingen in der Offensive verhalten haben, war das komplette Gegenteil von dem, was wir letztes Jahr gesehen haben.
Aber es hat ja keine Wirkung
erzielt. Wir haben in der Offensive auch gar nicht in diesem Sinne mitgespielt. So, wir hatten auch zwischendrin immer so ein paar Phasen. Jetzt verlassen wir den Spielfilm einfach, weil es gerade interessant ist. Zwischendrin waren auch so ein paar Phasen, wo die Außenverteidiger, also Weckesser und Zimmer, dann auch in die Zentrale gerückt sind. Das ist selten passiert, aber es ist passiert. Beide, Weckesser noch eher als Zimmer, haben sich wenig vorne eingeschalten. Also es war anscheinend auch gar nicht der Plan, dass sie groß überlaufen. Mhm. Der Plan war aus meiner Sicht, und das hat am Anfang, auch das habe ich anders gesehen als du, nämlich auch sehr gut funktioniert, der Plan war einfach schnelle, hohe Ballgewinne zu erreichen und dann die Außen einzusetzen, Opoku einzusetzen und Tetchy einzusetzen. Das Problem war aber zum einen, dass Richmond Tetchy mal wieder einen gebrauchten Tag hatte, und das andere war, dass die Halbposition, also andere Problem war, dass die Halbposition, also Ritter und Karloc, auch nicht die besten Tage hatten. So kam es dann, dass nämlich unsere Außen, namentlich Aaron Opoku und Richmond Tetchy, relativ oft auf sich alleine gestellt waren, weil der Außenverteidiger nicht mitkam und weil die Halbpositionen nicht ausreichend geholfen haben. Mhm. Und dann haben wir das alte Problem, das kennen wir wirklich schon aus der letzten Saison, dass Tetchy einfach kein Außenbahnspieler ist. Dem fehlt dann auch einfach nicht trickreich genug, der kommt einfach auch an keinem Mann vorbei, so habe ich auch manchmal, wenn er nicht gerade Platz hat und sein Tempo ausspielen kann. Auf der rechten Seite und auf der linken Seite haben wir das Problem, dass Aaron Opoku mal wieder mit seiner Entscheidungsfindung einfach massive Probleme hatte. Und einfach immer diesen einen Schlenker zu viel gemacht hat oder den Pass zu spät, den Pass zu früh, den Schuss nicht gesucht. Das ist, auch darüber haben wir schon so oft gesprochen letzte Saison. Das könnte so ein Wahnsinnsfußballer werden, wenn er da ein bisschen besser werden würde. Und übrigens, jetzt springen wir wirklich schon in die zweite Halbzeit. Kurz bevor Zimmer ausgewechselt wurde, ist er auf die linke Seite gewechselt.
Ja, da ist mir auch aufgefallen. Ich glaube allerdings, dass das eine Situation nach einer Ecke war. Weil Weckesser die Ecke von links geschlagen hat und dann, von rechts geschlagen hat.
Das kann sein, ja.
Und Zimmer dann die linke Seite verteidigt hat. Was ich gesehen habe, also ich gebe dir recht mit dem, was du gesagt hast. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass unser Spiel darauf angelegt war, vorne schnelle Ballgewinne zu erzielen. Also das habe ich so nicht gesehen. Ich habe kein besonders hohes Pressing gesehen. Ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben in der 25. Minute. Dann sind wir ungefähr wieder zurück im Spielfilm, dass der FCK eigentlich wieder ab dem zweiten Drittel anfängt, überhaupt erst ins Pressing zu gehen, erst überhaupt anzulaufen. Aber sei es drum, gegen den Ball ist das eine. Mit dem Ball fand ich fast noch enttäuschender für mich als Connoisseur des guten Fußballs. Aber da können wir auch gleich noch drauf kommen.
Im Hintergrund hört er übrigens wieder den Hund Helge, das ist unser Maskottchen. Ja, ja. Ich sag mal, ich will nicht verraten, wo er wohnt, aber er wohnt nicht bei mir. Wir hatten aber nach 15 Minuten übrigens, habe ich mir aufgeschrieben, hatten wir 66% Ballbesitz.
So, und das ist ja komplett gekippt im Endeffekt dann aufs Ende des Spiels hin.
Am Ende war es dann 50-50 und es war im Laufe.
Wir hatten 46%.
Im Laufe.
Ulm hatte mehr Ballbesitz als wir.
Bei Fotbob steht es 50-50.
Okay.
Aber ist auch egal. Mein Gott.
Bei Kicker auch.
Lirum Larum, ein paar Prozente hin oder her.
Ja.
Also wir waren am Anfang. Das lasse ich mir nicht von dir ausreden. Am Anfang war es so, wie ich gesagt habe. Und dann haben wir ein bisschen nachgelassen. Das stimmt.
Nein,
das
stimmt. Ich sag nicht, dass es am Anfang nicht so war. Wir haben wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Und da hat auch einiges geklappt. Aber davon ist nicht wirklich viel geblieben. Und vielleicht noch mal ganz kurz. Und dann lass uns wieder die Situation durchgehen. Aber ich habe gut zugehört in der Vorbereitung und hingeschaut und habe mir angehört, was Markus Anfang angeboten hat. Verbal, ja, uns als fußballinteressierte Personen. Und er hat ganz viel davon gesprochen, dass es gar nicht so wichtig ist, Viererkette, Fünferkette, dass es vielmehr um Flexibilität mit und gegen den Ball geht, dass ja auch mal ein Sechser sich fallen lassen kann, mal das Spiel mit aufziehen kann, auch gegen den Ball kann man dann auf Fünferkette umswitchen. Das ist das einzige Element, was wir gesehen haben. Gegen den Ball haben wir eine Fünferkette gespielt. Ulm stand das ganze Spiel mit zwei zentralen Spielern vorne und hat unsere Passwege ins zentrale Mittelfeld zugestellt. Deswegen hatte auch ein Marlon Ritter, wenn dann überhaupt, einen Impact auf dieses Spiel, wenn wir vorne im Gegenpressing den Ball wieder gewonnen haben. Also die typischen Ritter-Situationen. Ballgewinn, gutes Auge, Diagonalball. So, das sind diese typischen Ritter-Aktionen. Aber was mir nicht einleuchtet ist, wieso wir, wenn wir von zwei Leuten im Prinzip zugestellt werden, von Ulm, warum wir dann nicht vom Zweier auf den Dreieraufbau umstellen? Warum lässt sich ein Tomiak nicht beim Aufbau in den Dreieraufbau reinfallen? Dann haben wir eine Überzahl, dann können wir das ausspielen. Oder warum kommt nicht ein Ritter zurück und wir überspielen so mal die erste, es ist ja nicht mal eine Pressinglinie, es ist ja eigentlich nur eine statische Mauer, die versucht, die Passwege zuzustellen. Oder wenn man sagt, okay, ich möchte keine Ich möchte vorne in der vorderen, im vorderen Spieldrittel eine Überzahl haben, deshalb kann ich niemanden nach hinten ziehen. Dann kann Kral vorrücken und kann sozusagen als dritter Aufbauspieler mitwirken und kann versuchen, diesen zwei Aufbauspielern der Ulmer einfach eine numerische Überzahl entgegenzustellen. Das ist eine Entscheidung, die kann ein Trainer treffen, die kann aber auch eine Mannschaft treffen in einer Spielsituation. Und das habe ich nicht gesehen, das habe ich auch nicht verstanden, das ganze Spiel, weil es war einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen billig, aber es war schon ziemlich ziemlich klar zu sehen, wie, welchen Plan Ulm verfolgt. Und meiner Meinung nach hätte man durch eine Umstellung teilweise da einfach bessere Ergebnisse erzielen können. Und noch eine Sache, und dann bin ich still. Richmond Hedgie war entgegen deiner Aussage und meiner Meinung nach gar nicht so arg der Außenspieler. Also ich habe mir noch mal die Realformationen in der Halbzeit angeguckt. Hedgie hat tatsächlich eine relativ zentrale Position gespielt, neben Hanslick. War also, wir haben asynchron gespielt. Opoku hat eher die Breite gehalten und Tetschi hat versucht, die Tiefe zu bedienen und sozusagen neben Hanslick so als Schattenstürmer zu agieren. Deshalb hat er auch seltener die Situation gehabt, dass er irgendwie mit Tempo auf die Kette zugelaufen ist. Der war schon mehr vorne mit drin, hat versucht, die Bälle schnell zu verarbeiten, ist ihm nicht so wahnsinnig gut gelungen. Und deswegen war auch Jean Zimmer auch in der taktischen Aufstellung als Außenverteidiger tatsächlich ein bisschen offensiver als Weggesser, um dieses Vakuum, was entstanden ist, weil Tetschi zentral eingerückt ist, rechts vorne, ein bisschen nach hinten abzufedern. Und das hat diese, ich sag jetzt mal, zusätzliche defensive Funktion, die Jean Zimmer in der Absicherung hatte. Im Zusammenspiel mit Karloc hat das diesmal nicht so gut funktioniert auf der rechten Seite. Das heißt, Zimmer hat sehr viele Absicherungen machen müssen nach hinten, meiner Meinung nach. Kam deswegen auch nicht so wahnsinnig viel Situationen, wie du sie beschrieben hast, dass er überlaufen ist oder dass er sozusagen nach vorne mitgegangen ist, hat man wenig gesehen. Und das hat mich auch ein bisschen irritiert.
Mich irritiert, dass die Positionsgrafik bei whoscored.com komplett was anderes sagt als die bei bundesliga.de. Da steht nämlich Tetschi sogar noch weiter außen als Opoku, allerdings weiter hinten. Und auch Zimmer steht weiter hinten als Weggesser. Und das wäre auch mein Eindruck gewesen.
Mein Eindruck war es tatsächlich genau das Gegenteil. Also vielleicht haben wir da einfach Confirmation Bias, keine Ahnung. Aber
vielleicht hast du einfach die Ulmer mit den Lautern verwechselt.
Nee, ich habe extra noch Screenshots gemacht, die teile ich gerne, unterm Podcast. Nein, ich will jetzt gar nicht recht haben, darum geht's mir gar nicht. Es ist ja auch mal schön, dass man auch mal einen unterschiedlichen Eindruck von der Situation hat. Für mich war Tetschi tatsächlich der zentralere Stürmer und Opoku der von außen, von der Breite her mit Tempo auf die letzte Kette zugelaufen ist. Und dann hat er klassische Opoku-Dinge gemacht. Und du hast genau gesehen, was eigentlich passiert. Die Entscheidungsfindung, haben wir schon mehrfach thematisiert, ist bei ihm das Problem. Meiner Meinung nach, er weiß nie genau, soll ich jetzt abspielen, soll ich jetzt abschließen und manchmal kommt er dann wirklich, du kannst ihm beim Denken zugucken in der Entscheidungsfindung und dann werden seine Beine so ein bisschen wackelig und er bricht weg irgendwie gefühlt und der Ball bleibt einfach liegen und es passiert gar nichts. Dann merkst du einfach, dieser Mensch ist gefangen zwischen 2 bis 3 Entscheidungen, weil er zu viele Optionen hat und weil er sich nicht auf eine festlegen kann. Aber er hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht.
Ich sage, oder mein alter Jugendtrainer hat immer gesagt, im Zweifel einfach schießen.
Ja.
So. Machen wir weiter im Spielfilm. Das war jetzt ein langer Exkurs, aber ein berechtigter.
Wichtiger.
Boris Thomiak hast du gerade angesprochen. Ach so, vielleicht noch ganz kurz. Wir hatten in der 13. Minute, das ist auch so eine Szene, die taucht in keiner Zusammenfassung auf, potenziell eine Riesenmöglichkeit, weil Ritter da am rechten Strafraumrand irgendwie an den Ball kommt und da sehr, sehr frei steht und offen steht und das Ding einfach nur seriös eigentlich in die Mitte pölen muss und irgendwer wird schon den Fuß dran halten. Das hat er aber nicht geschafft. Das geht dann oftmals unter und das taucht auch in keiner XG-Statistik auf, aber diese Chancen gab es. Worüber ich jetzt gerne sprechen wollen würde, wäre 10 Minuten später, in der 23. Minute, lässt sich nämlich Boris Thomiak ganz, ganz billig übertölpeln auf der linken Seite. Weggesser ist etwas weiter vorne angelaufen und Thomiak kriegt die Seite nicht zu. Die Flanke von den Ulmern, wie immer, ich habe es gesagt, sie haben wirklich nichts angeboten, zumindest bis zum Ende der ersten Halbzeit, geht dann irgendwo ins Nichts. Warum spreche ich das an? Boris Thomiak auf der 6, was hältst du davon?
Für mich keine Ideallösung. Also ist für mich kein Sechser. Er ist, hat auch, ja, also er ist meiner Meinung nach effektiver gegen den Ball. Und da hat er als Innenverteidiger gespielt. Mit dem Ball habe ich ihn eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen auf dem Feld. Ganz selten, dass er sich irgendwie eingeschaltet hat in den Spielaufbau, meiner Meinung nach. Und tatsächlich für mich immer noch neben, wir können ja nachher noch ein bisschen über die Transferpolitik reden, aber ich sag mal, ich glaube, wir sollten schon noch mal gucken, ob nicht auf dem Transfermarkt hier und da sich noch eine Option ergibt für einen Sechser. Ich fände tatsächlich auch ein Boris Tomiak in einer Viererkette neben einem Heuer, der für mich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, der gut drin war, der schnell drin war, dem du anmerkst, dass er ein erfahrener Zweitligaspieler ist, der uns weiterhelfen kann. Der hatte letztes Jahr gar nicht mal so eine große Spielpraxis, darf man nicht vergessen. Das heißt, der wird vielleicht sogar noch besser, wenn er noch ein bisschen mehr reinkommt bei uns. Könnte ich mir einen Tomiak super an seiner Seite vorstellen, gerade nach der Leistung von Elvedi. Ich will ihn jetzt nicht bashen, Elvedi hat Großartiges geleistet letzte Saison. Aber in dem Spiel war er meiner Meinung nach einer der Faktoren dafür, warum es dann wirklich knifflig wurde. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich halte Tomiak für technisch nicht gut genug für eine 6. Ich halte ihn für die Spielübersicht, seine Aufbaufähigkeiten. Ich finde, manchmal zögert er auch ein wenig zu lange. Er ist für mich schon eher ein Innenverteidiger.
Absolut.
Und ich finde, er ist da auch einfach verschenkt auf der 6. Da raubt man ihm seine Stärken.
Ich bin komplett deiner Meinung. Ich finde auch, dass er spielerisch, wir haben das, glaube ich, in der Folge auch mit Tobi Escher besprochen, kann das sein. Spielerisch scheint er mir gerade in der Fanschar sehr überschätzt zu werden. Das ist für mich wirklich dafür, dass er Innenverteidiger in der zweiten Liga ist, ist das spielerisch schon gut. Es ist aber nicht so gut, dass er auf der 6 irgendetwas anderes spielen könnte als ein reiner Ausputzer und ein reiner Zerstörer.
Ja.
Und da würde ich mir dann, ich persönlich würde mir da was anderes wünschen und ich glaube auch, dass Markus Anfang sich da auch etwas anderes wünscht.
Ja, das glaube ich auch. Er hat ja auch nochmal betont, es gibt ja auch noch Afis Aremu für die Position theoretisch im Kader. In der Vorbereitung, muss ich sagen, hat Aremu jetzt aus meiner Warte keinen mega Eindruck hinterlassen. Hast du was von ihm gesehen?
Gar nicht.
Okay, also für mich war das nicht viel. Von daher, ich glaube, eine weitere Personalie auf der 6, ein weiterer Spieler auf der 6, würde den Konkurrenzkampf schüren oder den Konkurrenzkampf vielleicht überhaupt erst entfachen, weil für mich, wie gesagt, Tomiak eigentlich überhaupt keine Konkurrenz auf der 6 sein sollte. Er sollte Konkurrenz in der Innenverteidigung sein. Und ja, vielleicht setzt man auch noch ein bisschen Hoffnung in Jamera, der, glaube ich, auch zentral schon Erfahrungen gesammelt hat, der da auch spielen kann. Aber die Frage ist, will man da Spieler hinsetzen auf so eine neuralgische Position, die da spielen können? Oder will man jemanden da hinsetzen, der da gut spielen kann, der das Spielen da gelernt hat und der alles mitbringt, was du brauchst für unseren Spielansatz.
Ich vermisse Jule Nihus jetzt schon.
Ja. Ich glaube aber, dass man, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, das ist unsere Priorität, ja, diese Position ist für uns eine priorisierte Position, findest du, glaube ich, auch jemanden, der diese Lücke füllen könnte, wenn du wirklich willst und ein bisschen Geld in die Hand nimmst. Ich weiß nicht, ob man sich von Sirich da etwas erwartet hat, der ja auch noch zu uns gewechselt ist. Ob der vielleicht einer wäre, der da noch mit reinkommt. Ja. Leon Robinson ist ja auch noch so ein Kandidat, der zentral in der Vorbereitung ja auch fast alles gespielt hat. Von Innenverteidiger über zentrales Mittelfeld bis zum Stürmer teilweise auch mal. Also der hat zentral alles mal gespielt, aber ist natürlich auch ein junger Spieler mit 22 aus der eigenen Jugend, der noch keine Erfahrung im Profifußballbereich hat. Von daher, ob ich da meine Hoffnungen reinsetzen würde, I don't know.
Ja, was hier, ich kam aus der Regionalliga, also der wird frühestens mittelfristig überhaupt dann wahrscheinlich eine Option sein und war gestern, sage ich schon, am Sonntag auch gar nicht dabei.
Der war nicht mit dem Kader.
Im Gegensatz zu Robinson. Den hat er
nicht. Ich will gar nicht sagen, dass er das ist, aber ich denke, man hat sich was überlegt mit der Verpflichtung von Sirch. Und vielleicht wird er eine Option, kann ja sein.
Gut, der soll sich die Zeit nehmen. Und wenn es Winter wird, dann wird es halt Winter. Und wenn es nächste Saison wird, wird es nächste Saison. Das ist doch völlig in Ordnung.
Ja, ja. Also ich denke, wir können mit Tomiak auf der 6 überleben. Aber überleben sollte meiner Meinung nach diese Saison nicht unser Standard sein. Ja. Vielleicht können wir ja nachher noch darüber reden, was wir für Erwartungen an uns, an diese Saison haben, du und ich.
Jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Spielfilm fertig kriegen. Wir sind nämlich nicht mal eine halbe Stunde jetzt
im Spiel. Wir sind ein assoziativer Podcast. Ja, ja, wir meandrieren frei. Das zeichnet uns aus.
Also ich bin jetzt in meinen Aufzeichnungen bei der Minute 29.
Ja.
Inzwischen haben wir ein bisschen nachgelassen. Karloc und Ritter sind dann nicht mehr ganz so hoch angelaufen, ja, aus meiner Sicht. Und auch die Außenverteidiger haben nicht mehr so hoch geschoben, wie sie es vorher gemacht haben. Ballbesitz ist dann jetzt 50-50. Wir lassen Ulm etwas mehr kommen und stellen nicht mehr direkt uns hin, sondern sagen, ja, macht ihr doch auch mal. Die nächste Aktion ist dann entsprechend auch ein Freistoß, weil in dieser Phase auch spielerisch dann auch bei uns sehr wenig ging, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Von unserer linken Seite, Ritter tritt an, links des Strafraums etwa, sagen wir, 15 Meter von der Grundlinie entfernt. Ja. Er zieht ihn direkt in die lange Ecke, aber der Torhüter ist da und Opokus Nachschuss wird dann zur Ecke geklärt. Du guckst so kritisch.
Ich habe mir aufgeschrieben, dass es Tatschis Nachschuss war, aber ich will nicht die ganze Zeit klugscheißen.
Von mir aus war es auch Tatschi. Irgendwie hat jedenfalls geschossen und der Ball wurde abgefälscht.
Ja, also ich denke, es ist halt einfach so, nach einer guten Anfangsphase hat sich das Spiel so ein bisschen nivelliert, gegenseitig irgendwie ausgeglichen. Ulm stand dann gut, wir haben ein bisschen Aktivität vorne rausgenommen. Und dann sind es halt auch oft in der zweiten Liga, wie letzte Saison auch, halt dann die Standardsituationen, die mal so ein Spiel entscheiden können, wo es gefährlich wird, wo man mal ein bisschen Torgefahr produziert. In dem Fall hat es nicht gereicht.
Wir haben dann auch angefangen, billige Dinger zu, oder Dinger billig zu vertändeln. So rum. Los geht's mit Ritter verliert den Ball. Wir holen ihn aber direkt wieder und Opoku kann mit Speed auf den Strafraum zulaufen. Und dann kommt aber seine Ablage nicht an. Auch das wäre eine große Chance gewesen. Ein paar Minuten später verzaubert Ron Zimmer einen schnellen Gegenstoß nach einer Ulmer Ecke. Er hat den Ball, läuft in der eigenen Hälfte Richtung Mittellinie und spielt dann einen bockschlechten, viel zu kurzen Ball auf Opoku. Auch da, wenn der 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter weiterkommt und Opoku laufen kann, wir sehen das ja dann am Anfang der zweiten Hälfte, als Opoku diese riesen Chance versemmelt. Wenn wir Opoku ins Laufen gebracht hätten in der ersten Halbzeit, dann wäre das Ding in der Halbzeit wahrscheinlich schon gegessen gewesen.
Ja, sehe ich auch so. Also Opoku geht tief. Macht Sinn, schneller Spieler, Umschaltsituation. Eigentlich muss der Ball in den Lauf kommen. Jean Zimmer will ihn, glaube ich, in den Fuß spielen. Missverständnis. Opoku kommt nicht, geht dem Ball nicht entgegen, weil er es halt nicht so erwartet. Und dann vertändelst du eine gute Umschaltsituation nach einem Standard des Gegners. Das sind natürlich auch immer die Situationen, wo gerade eine Mannschaft wie Ulm, die sehr stark über die Statik kommt, die sehr stark über das Mannschaftsgerüst kommt, und wo der FCK sich auch schwer getan hat, mit dieser Statik überhaupt umzugehen. Da ist die Statik mal aufgelöst bei einer eigenen Standardsituation von Ulm. Das heißt, sie sind nicht so sortiert, sie haben nicht so diese gute Raumanordnung, sondern sind alle vorne drin. Eigentlich eine ideale Chance für uns, für das, was wir an Spielern auf dem Feld haben. Und das nutzen wir halt nicht. Aber das ist natürlich auch eine Mannschaft am Anfang ihrer Entwicklung. Ja, und da müssen wir halt auch wirklich sagen, klar kann man von einem Jean Zimmer erwarten, dass er in der Situation besser antizipiert, dass du einen Aaron Opoku halt einfach schicken musst. Aber es ist noch viel Zeit in dieser Saison, um solche Dinge noch ein bisschen besser aufeinander abzustimmen.
Absolut. Wir haben aber mit diesen billigen Vertändeleien da die Ulmer dann doch endlich, muss man ja mal sagen, nach 40 Minuten, 42 Minuten ein bisschen ins Spiel gebracht. Los geht's mit einem Standard, den der Ulmer Strumpf, glaube ich, hieß er.
Stumpf, ja.
Dann aber wirklich weit auch drüber köpft. In der 40. Minute, in der 42. Minute kommt es dann zu einer Riesenchance, dachte ich erst. Am Ende war es dann faul. Aber da, wir haben es vorhin schon angesprochen, wiederholt sich dann das Problem von vorhin, nämlich die Abstimmung in der Abwehr, die Abstimmung zwischen Filip Karloc und der Defensivreihe. Er lässt seinen Mann nämlich laufen, weil er denkt, dass hinter ihm Elvedi übernimmt. Das tut er aber nicht.
Richtig. Elvedi geht nicht die Tiefe, ja, und dann entsteht genau das und eigentlich muss da das Tor fallen. Gut, danach ist noch ein Foul, aber ja, das ist schon wieder mal der typische, wir ziehen zentralen Spieler raus, einfach durch so Dummy-Runs, nennt man das ja, glaube ich, so Blindläufe von Stürmern, dann wird unsere Abwehr auseinandergezogen. Es gibt immer noch Kommunikationsdefizite offensichtlich bei uns in der Übernahme und Übergabe von tiefgehenden Spielern. Das haben wir Ende letzter Saison auch ganz häufig gesehen. Und dann ergeben sich solche Räume. Und gegen andere Mannschaften wird es da klingeln.
Wo war das denn? Gegen Wiesbaden war das, ne? Wo wir auch lange drüber gestritten haben, wir zwei, ob jetzt Carlos oder LW, die da die Hauptschuld tragen. Aber es, was ich sagen will, es wiederholt sich. Es ist
gut, man muss natürlich auch sagen, die machen das ja auch in 90% der Fälle richtig. Ja, also man sieht natürlich immer auch, wenn man hinguckt, in solchen Ausnahmefällen, wenn sich eine Chance ergibt, sieht man ja immer nur die Ausnahme, wo es nicht klappt. Also es klappt ja auch ganz oft. Aber auf einem Top-Niveau und gegen einen Gegner wie Ulm muss das noch häufiger klappen, als es jetzt vorgestern geklappt hat. Ja.
Letztlich war es ja dann auch ein Foul. Also erstmal Kral hält dann auch überragend, es war dann aber ein Foul und der VAR hat dann auch den Schiedsrichter rausgerufen, weil er eine rote Karte gerochen hat. Mhm. Ich würde sagen, gelb war da schon okay. Also vielleicht die Situation ist die, Cessa tritt mehr oder weniger über den Ball und erwischt dann Tomiak am Unterschenkel mit offener Sohle. Mhm. Klare rote Karte, wenn das Ding nicht aus der Schussbewegung heraus passiert wäre. Also Cessa will ja da kein Foul spielen. Er senzt halt über den Ball drüber und erwischt dann Tomiak unglücklich. Deswegen sage ich gelb und gutes.
Ja, was mich bisschen, also das war eine Entscheidung des Schiedsrichters. Ich fand, das war eine gute Entscheidung des Schiedsrichters, weil der VAR sich ja nur einschaltet, also der hat jetzt sich jetzt nicht eingeschaltet und hat gesagt, hör zu, das muss gelb geben, sonst würde sich der VAR permanent einschalten, sondern er hat gesagt, wir haben hier einen klaren Regelverstoß. Jetzt ist die Frage, was ist die Regel? Die Regel ist, wenn ein Spieler oberhalb des Sprunggelenks mit offener Sohle getroffen wird, ist das rot. Und es ist sozusagen so zu ahnden, sonst hätte sich der VAR ja hier nicht eingeschaltet. Und der Schiedsrichter hat sich offensichtlich über die Entscheidung oder über die Beratung zur Entscheidung des VARs hinweggesetzt und hat gesagt, ich habe auch das Gefühl gehabt, als er zum Pfiff gegangen ist, hat er noch überlegt. Ich glaube, er hat es in dem Moment entschieden, als er vom Monitor weggegangen ist und hat genau diesen Gedankengang gehabt, den du auch gerade durchspielst. Nämlich eigentlich war es eine Schussbewegung, eigentlich war es keine Absicht. Tomiak ist da auch schon so ein bisschen schräg mit dem Bein sozusagen so in so einer Halbabwehrhaltung. Also er steht ja nicht und wird getroffen, sondern er ist ja in der Aktion auch selber drin. Aber die Regel sagt eigentlich, in so einer Situation gibt es Rot. Auch wenn es unglücklich ist, einfach weil die Verletzung des Gegenspielers oder die Gesundheit des Gegenspielers hier das höhere Gut ist. Aber ich fand es trotzdem sinnvoll, hier gelb zu geben. Ich fand es gut, dass es gesehen wurde, dass es abgepfiffen wurde. Aber ich fand auch, Tomiak hat jetzt da nicht mehr draus gemacht. Also wenn der sich jetzt irgendwie hingeschmissen hätte und hätte sich 8-mal gerollt und die Physios gerufen, glaube ich, hätte man noch mal eher wegen Verletzungsgefahr über die rote Karte nachgedacht. Hat er nicht gemacht. Ich glaube, es hat wehgetan, deswegen lag er auch. Aber meiner Meinung nach angemessen dem Impact, den er spürte.
Ist das etwa dieses Fingerspitzengefühl, von dem immer alle sprechen?
Ja, aber Fingerspitzengefühl ist natürlich eine Kategorie, die es eigentlich in einem Regelwerk, was objektiv durch ein VAR irgendwie überprüft wird, eigentlich nicht drin. Ja, von daher muss man sagen, das war einfach da hat er sich einfach in der Situation über die Regel hinweggesetzt.
Ich glaube, man sagt das heutzutage auch gar nicht mehr. Man sagt nicht mehr Fingerspitzengefühl, man sagt im Sinne des Sports oder im Sinne des Spiels entschieden.
Ah, also ich konnte voll damit leben, dass es da jetzt keinen Platzverweis gab. Ich hätte mich auch geärgert oder ich finde es fair, auch zu sagen, klar wäre es für uns ein Vorteil gewesen, eine Halbzeit gegen 10 Ulmer zu spielen, aber nee, nicht für sowas.
Und damit sind wir jetzt in der Halbzeitpause, in der wir nicht wechseln und auch die Ulmer nicht wechseln. Wir kommen genauso raus, wie wir reingekommen sind. Ja. Ich dachte ja, also ich hätte Tetschi schon in der Halbzeit rausgenommen. Mhm. Das war für mich wirklich unterirdisch. Ich auch die Fanschar, die Foren, schießen sich ja so ein bisschen auf Sean Zimmer auch ein. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Auch er hat kein grandioses Spiel gemacht, aber sicher auch kein wahnsinnig schlechtes aus meiner Sicht. Und er hat vor allen Dingen auch einfach dieses Problem gehabt gestern wieder, dass er eben einen völlig indisponierten Richmond Tetschi vor sich hatte. Er hat es ein paar Mal versucht, ihn auch mit einem langen Ball zu schicken. Das hat aber nie funktioniert. Und am Ende hatte, ich habe mir das hier aufgeschrieben irgendwo, Tetschi ist Er wurde in der 59. ausgewechselt. Ich springe jetzt so ein bisschen vor. Wir reden gleich noch über die Chance von Opoku und das Tor der Ulmer. Tetschi wurde in der 59. ausgewechselt für Abiyama. Ist 6,3 Kilometer gelaufen. Ja. Julian Grad ist 5,2 Kilometer gelaufen.
Gut, aber in 90 Minuten.
Ja, ne? in seinem eigenen Strafraum aber.
Ja, das ist schon klar. Nein, also eine grandiose Leistung von Tetschi war das nicht. Das muss man schon so sagen. Aber auf der anderen Seite, für mich ist es natürlich auch immer einfach, ein Stürmer, der keine Bälle kriegt oder wenig Bälle kriegt, dann im Prinzip so hinzustellen, als wäre das ein Kriterium. Also mich hat mehr geärgert, dass wir, wie gesagt, den Spielaufbau nicht anders gestaltet haben. Weil wir haben gar nicht so viele Chancen generiert. Wir hatten sicherlich die besseren Chancen, das sieht man auch an den Ex-Goals, aber wirklich viele waren es nicht. Und wenn, dann lief es halt mehr oder weniger über Geschwindigkeit und Opoku, weil halt links der Spielaufbau besser funktioniert hat. Lag sicher auch daran, dass Ritter auf der linken Seite gespielt hat. Carlos hatte auch nicht seinen besten Tag. Der war im Spielaufbau jetzt auch kein Faktor, wo man sagen muss, der hat jetzt irgendwie einen Tetschi gut aussehen lassen. Von daher muss man es, glaube ich, im Gesamtverbund sehen. Ich glaube, es ist schon so, dass wir rechts vorne noch jemanden brauchen. Das ist meine Meinung. So wie ich das jetzt von außen betrachte.
Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ich gebe dir recht, ich habe das auch so gesehen eigentlich, dass wir mehr über links gespielt haben, die Daten zeigen das aber nicht.
Also nein, wir haben schon...
Laut allen Statistiken haben wir eigentlich sogar mehr über die rechte Seite gespielt als über die linke.
Ja, auf jeden Fall, weil auch Ulm uns die Möglichkeit mehr auf rechts angeboten hat, weil sie wussten, dass Zimmer, Tetschi und Karloc die schwächere Seite ist als Wegesser, Ritter und Opoku. Und das haben die ja auch, sie haben uns nicht nur dort Räume gegeben, vor allem dort, wo Jean Zimmer gespielt hat. Es war ganz oft so, dass sie ja zentral zugestellt haben und die Außenverteidiger von uns standen jetzt nicht wahnsinnig hoch, die standen ein bisschen höher als unsere zentralen Aufbauspieler und waren dann immer die Option, sozusagen angespielt zu werden. Und da wurde Wegesser schon aggressiver angelaufen als Zimmer. Zimmer hat man immer den Ball nehmen lassen. Dann, wenn er angefangen hat zu laufen, hat man begonnen, ihn zu attackieren. Und das ist halt auch die Schwierigkeit gewesen. So haben wir ganz oft letzte Saison auch auf den Außen im Prinzip im Spielaufbau die eigenen Bälle schon vertändelt. Und so war es jetzt in dieser Saison auf rechts auch. Aber ich glaube eben, dass da noch was geht. Ich glaube, dass die Kombination aus Ritter, Karloc, Zimmer,
geht das schon Karloc, wieder los.
Ja, ich verwechsel die beiden immer. Zimmer, Karloc und Tetschi einfach in der Kombination nicht gut funktioniert haben in diesem Spiel. Weder offensiv noch defensiv. Also weder mit dem Ball noch gegen den Ball. Es war erstaunlich, wie einfach es Ulm teilweise gemacht worden ist. Die haben ja wirklich fast jeden gefährlichen Angriff, den sie hatten, über ihre linke, unsere rechte Seite ausgespielt und durch einfachste taktische Mittel. Also sie haben einfach die Sechser und die Zehner, den Sechser und den Zehner jeweils mit auf den Flügel verlagert und haben sich dann in Dreiecken durchgespielt. Hm. Das war das, was wir da hatten wir letzte Saison auch schon so massiv Probleme mit, gegen so einen Spielansatz, der eigentlich super simpel ist. Und die haben ganz klar gesagt, hey, Lautern hat eine schwache rechte Seite. Und da wird penetriert, das ganze Spiel, offensiv wie defensiv. Das haben sie gemacht.
Zu Beginn der zweiten Hälfte penetriert aber erstmal Opoku das Ulmer Tor.
Nee, nicht wirklich.
Er hätte es gerne penetriert, das stimmt.
Jetzt wird es schlüpfrig.
Wir reden hier über die wirklich 16 Sekunden, glaube ich, nach Wiederanpfiff. Marlon Ritter hat seine erste und ich glaube auch echt einzige, wirklich richtig, richtig gute Szene. Nämlich ich weiß gar nicht, was vorher passiert ist. Er wird jedenfalls mit dem Rücken zum er guckt aufs eigene Tor, wird angespielt, dreht sich und spielt direkt einen wirklich tollen Pass in die Tiefe. Opokus Gegenspieler, keine Ahnung, wie der hieß, sieht überhaupt kein Land. Also der verliert auf 5 Metern, verliert er 6. Das Problem ist nur, dass Opoku dann frei vom Tor daneben schiebt. Er hätte vielleicht, den darf er natürlich reintun. Er hätte vielleicht sogar noch querlegen können, weil Tetschi auch mitkam.
Tetschi war gut eingelaufen, ja.
So oder so muss das 1-0 sein.
Ja, absolut. Es war auch die einzige Situation, wo wir mal ein bisschen Diagonalität im Spiel hatten. Eine der wenigen Aktionen, wo Ritter auch mal, diese Bälle spielt er einfach gut. Ball gewinnen und dann direkt in die Tiefe und meistens diagonal in die Tiefe. Und das ist halt einfach, Da ist so viel Qualität drin und wenn Opoku da fokussierter ist, konzentrierter bleibt und ein bisschen mehr auf seinen Abschluss achtet, steht es dann 1-0. Also es hätte eigentlich schon durchaus 2-0 stehen können für Lautern. Ja. Zu diesem Zeitpunkt.
Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, wenn ich hier so die Zeit sehe, die schon verronnen ist.
Wir müssen uns Zeit nehmen, wieder reinzufinden.
Ja. Ulm findet dann rein, wo heute habe ich es mit meinen Übergängen. Ulm findet dann rein mit dem ersten Tor des Spiels. Man kann nicht sagen, es kommt aus dem Nichts, weil sie am Ende der ersten Halbzeit dann doch mitgespielt haben. Es passiert aber überraschend einfach. Also die Ulmer spielen über rechts. Ich habe es vorhin nochmal angeguckt, ich habe es nicht mehr genau im Sinn. Weckesser geht jedenfalls überhaupt nicht in die defensive Aktion, greift den Gegenspieler überhaupt nicht an. Der kann gucken und warten, bis dieser Hiegel, der, ich glaube, 2,37 Meter groß ist oder so, das ist ja ein Riese, das ist ja komplett irre. Der steht da, der guckt da und wartet, bis der Hiegel einläuft, flankt dann mit einer sehr guten Flanke. Hiegel setzt sich gegen Elvedi durch und schiebt das Ding zum 1-0 an Kral vorbei. Meiner Ansicht nach ist Elvedi nicht der Schuldtragende in dieser Situation.
Können wir jetzt sofort drüber reden.
Es ist einfach komplett die ganze Abwehrformation passt in diesem Moment einfach nicht. Heuer ist vorher rausgerückt und hat Hiegel attackiert im Mittelfeld. Der hat den Ball rausgelegt, jetzt weiß ich es wieder. Und als Heuer dann zurückkommt, stimmt einfach gar nichts mehr. Ne? In Heuers Rücken stehen zwei Spieler, ein anderer Stürmer von Ulm und eben Hiegel. Das heißt, dass Elvedi zwischen diesen beiden Spielern steht und er muss sich orientieren. Geht er zu dem Mann vorne oder geht er zu dem Mann hinten? Und er orientiert sich erst nach vorne, wenn ich es richtig gesehen habe. Er macht so ein, zwei Schritte und merkt dann, dass Hiegel kommt. Das Problem ist aber, dass Hiegel auch schon an Filip Karloc und Sean Zimmer vorbeigelaufen ist und beide nicht auf die Idee kommen, ihm hinterher zu gehen. Bei Karloc verstehe ich das, der hat sich dann auf den Rückraum konzentriert, dass da kein Ball hinkommt, aber Zimmer muss aus meiner Sicht in diesem Fall mitlaufen.
Tief gehen.
Beziehungsweise muss Heuer einfach besser stehen. Ne? Heuer orientiert sich zum Ball und nicht zu seinem Gegenspieler. Und wenn er besser steht und nämlich den Mann in seinem Rücken dann hat, dann kann Elvedi sich auf Hiegel konzentrieren und dann fällt das Tor nicht.
Also ich gebe dir vollkommen recht, ja. Also jetzt mit dem Finger auf eine Person zu zeigen.
Nein, natürlich nicht. Das habe ich ja gerade versucht zu erläutern, dass es eben so eine Kette ist von ich will nicht sagen Unzulänglichkeiten, sondern so eine Kette von unglücklichen Umständen einfach, von kleinen Fehlern.
Eigentlich wie immer, wenn ein Tor fällt, ist es immer eine Kombination aus mehreren Unzulänglichkeiten.
Es sei denn, aber ein Zehner spielt mit einem Außenriss einen Rückpass zum eigenen Torhüter.
Das ist dann Fahrlässigkeit. also individuelle. Da kann man jemanden wirklich auch mal sagen, ey, das war Kacke. Aber nein, was man wirklich sagen muss, ich finde das, was du vorhin gesagt hast, ne, ist ja eigentlich das Bezeichnende an diesem Tor. Das war die einfachste Spielkombination, die du dir vorstellen kannst. Das war der langsamste Doppelpass in meiner bewussten Wahrnehmung der Zweitligageschichte. Also, wie du gesagt hast, Hiegel wird hoch angespielt. Heuer ist nicht richtig an ihm dran, gibt ihm Geleitschutz raus, ist dadurch schon mal aus der Formation rausgerückt. Dann kommt Allgeier an den Ball, Weckesser gibt überhaupt keinen Druck und Hiegel hat einfach alle Zeit der Welt, sich umzudrehen, tief zu gehen und den Doppelpass einfach zu empfangen. Und dann ist meiner Meinung nach tatsächlich das Stellungsspiel von Elvedi hier das Problem und auch die Abstimmung mit Julian Kral. Die Frage ist, muss Julian Kral da überhaupt rauskommen, wenn da der Zweikampf eigentlich ja noch zu führen ist? Ist eigentlich ein relativ spitzer Winkel, es ist gar nicht so eine optimale Position. Elvedi kommt sogar noch relativ inkonsequent eigentlich für seine Verhältnisse in den Ballkontakt rein oder könnte eigentlich Ballkontakt haben, ist aber da zu vorsichtig, vielleicht auch aus Angst, irgendwie den Gegner zu treffen, weiß ich nicht. Aber der Ball an sich, also wenn Kral da im Tor bleibt,
wird es schwieriger wahrscheinlich.
Aufnehmen einfach. Ja. Also war jetzt kein mega Abschluss. Das war einfach mehrere Abstimmungsschwierigkeiten. Aber auch da, neue Mannschaft, neue Leute, neue Saison, noch lange Zeit. Aber das war schon super einfach. Das war schon richtig billo, muss man sagen.
Absolut billo. Und bei uns hat es dann danach, wir haben es vorhin ja schon angesprochen, so ein bisschen gebröckelt dann auch. Ja. Wir waren dann wirklich schockiert, würde ich fast sagen. Tomiak hat sich dann auch noch mal typieren lassen. Krattenmacher, Bayern-Leihgabe, glaube ich. Ne? Auch so eins dieser Top-Talente, die ich nicht kenne. Ja. Wo ich dann immer nur höre, das seien Top-Talente. Kommt zentral an den Ball und zieht das Ding einen Meter vorbei. Wir kamen auch dann nicht mehr richtig vorne rein. Wir haben dann vorne ganz oft 3-6 gespielt, weil wir auch keinen Druck aus dem Mittelfeld mehr nach vorne hinbekommen haben.
Ja.
Also da hat es dann echt so 10, 15 Minuten gebröckelt. Es waren wieder diese 10, 15 Minuten, die wir letzte Saison schon angesprochen haben. Es ist wieder dieser Zeitraum so 55. bis 70. ungefähr.
Ja.
Wo es uns so ein bisschen
Doppelwechsel.
Ja, genau, kommt dann den 70. Dann kommt nämlich besagter Mause, den wir vorhin schon gelobt haben, für Kadoc und Chamera für Zimmer. Genau. Oder auch Mause für Zimmer und Chamera für Kadoc, wie auch immer.
Würde ich schon so sagen, weil war ja auch so.
Und dann?
Weil dann ist Hanslik nach hinten gerückt auf die Kadoc-Position und Chamera hat einen 1-1-Wechsel für Zimmer gemacht. Ja,
und dann lief es dann plötzlich dann auch wieder besser. Wir haben dann
Also ich fand jetzt nicht, dass der Ausgleich, also in der 75. Minute kommt ja dann die VAR-Entscheidung, nachdem im Spielaufbau eigentlich da viel zu viel rumgetändelt worden ist seitens der Ulmer und dann Hanslik vorm Verteidiger, ich glaube, das war Reichert, glaube ich.
Ja, der war der hat bei uns in der zweiten Mannschaft gespielt.
Ich glaube, ja. Und der spitzelt ihm im Prinzip den Ball so ein bisschen irgendwie raus aus dem Fuß und dann trifft er ihn. Das ist halt, ich sag mal, das ist das Lehrgeld, was du in der zweiten Liga zahlst. Also wenn du so fahrlässig mit deinem eigenen Ballbesitz da am 16er umgehst. Aber es hat sich jetzt für mich nicht natürlich irgendwie entwickelt, dass man jetzt das Gefühl hatte, FCK baut jetzt eine Druckkulisse auf. Ich fand, dass die Einwechslung von Abiyama ziemlich verpufft ist. Der hat da jetzt nicht wirklich meiner Einschätzung nach viel mehr angeboten als Tetschi zuvor.
Hat eine sehr gute Flanke angeboten zumindest.
Ja,
das ist deutlich mehr, als Tetschi angeboten hat.
Naja, Tetschi hätte fast ein Tor gemacht, wenn Redondo rüberliegt und hätte fast eins vorbereitet.
Welcher Redondo?
So ganz. Habe ich Redondo gesagt?
Opoku.
Okay. Ja, wenn Opoku rüberliegt, kann Tetschi das Tor machen und wenn Opoku den aus 6 Metern in der ersten Halbzeit macht, geht Tetschi in der 70. Minute oder in der 60. Minute raus mit einem Tor, einer Vorlage. Und dann reden wir wahrscheinlich jetzt ganz anders über ihn, aber Abiyama hat für mich jetzt nicht den Unterschied gemacht. Im Gegensatz zu Jamera und Mause, die beide ihren Teil dazu beigetragen haben, dass es etwas stabiler wurde, defensiv, Jamera, und dass es nach vorne etwas verbindlicher wurde, Mause.
Absolut, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Deswegen können wir das jetzt, glaube ich, schnell abfrühstücken. Also 76.
Wie siehst du den Elfmeter?
Ja, klare Sache.
Gut.
Klare Sache, okay. Da gibt es nichts zu diskutieren, oder?
Nee, alles gut.
76. Minute fällt dieser Strafstoß für uns. Tomiak tritt an und schiebt den ganz locker rechts rein. Ich frage mich ja, hat er den Torhüter da wirklich ausgeguckt oder hat er einfach mal auf gut Glück da rechts unten reingeschoben?
Das wird nur er wissen.
Mir soll es egal sein, es steht 1-1. Der Spielstand hält aber nur für, ich glaube, 6 Minuten, denn dann schießt Aaron Opoku.
Okay.
Schießt endlich sein Tor. Es wurde auch wirklich Zeit. Wir spielen einen langen Ball. Wir haben viele lange Bälle gespielt. Wieder mehr lange Bälle als Ulm. Dieser lange Ball kommt aber wirklich ordentlich und gut an, nämlich auf Mause. Ich habe kurz überlegt, ist das jetzt ein Foul, tritt er den Torhüter, aber es ist komplett alles fein. Er nimmt ihn mit der Brust mit, es sah ein bisschen nach Hand aus, es war aber die Brust. Und danach berührt er eigentlich keinen Gegenspieler mehr. Und legt, ich glaube, er legt den Ball auch auf Opoku nach links raus. Oder ist das der Torhüter von denen? Ich weiß es nicht. Ist
er wild? Er hat keinen Assist bekommen dafür, offiziell. Er hat die Situation, im Prinzip ist das Tor von Mause.
Er setzt sich jedenfalls, meiner Meinung nach. Er setzt sich gegen zwei Ulmer durch, unter anderem eben den Torhüter, der den nicht zu unterschätzenden Vorteil hat, den Ball in die Hand nehmen zu dürfen. Er setzt sich trotzdem durch. Opoku läuft links mit, kommt an den Ball und schiebt ins leere Tor.
Ja, das war eine sehr gute Stoßstürmeraktion. Das war auch das, was sozusagen Mause mit rein ins Spiel gebracht hat, meiner Einschätzung nach, und auch in den Testspielen schon angedeutet hat, dass er schon auch als zentrale alleinige Spitze nochmal was mitbringt, was ein Daniel Hanslick nicht hat. Ich fand, Hanslick ist ja dann zurückgerutscht auf die 8, also auf die Position von Karloch, könnte man jetzt sagen 10 oder 6, also irgendwie so ein bisschen ins zentrale Mittelfeld. Und da hat er, finde ich, auch ganz ordentlich gespielt, kommt dann auch einfach besser mit seinen Stärken irgendwie ins Spiel rein und finde einfach, Daniel Hanslick ist jetzt nicht unbedingt der alleinige zentrale Stürmer vorne drin.
Gar nicht.
Er spielt immer gut, er ist wahnsinnig viel am Arbeiten, er zeigt hohen Einsatz und er geht sicherlich voran, mentalitätsmäßig. Aber auf der 8 hat er mir dann tatsächlich ganz gut gefallen und Mauser auf der 9 einfach besser.
Mauser hat auch noch zwei Situationen dann. In der 85. Zieht er aus der zweiten Reihe ab. Der Schuss geht knapp daneben.
Ja.
Und in der 86. kommt er nach einer sehr guten Flanke von Abiyama frei an den Kopfball, setzt den aber deutlich daneben. Und da merkt man dann, vielleicht auch, dass er bisher halt nur in Anführungszeichen Drittliga gespielt hat. Weil das ist so ein Ball, den darf man zumindest mal aufs Tor bringen. Und er hatte dann auch so viel Zeit, er hätte ihn gar nicht köpfen brauchen aus meiner Sicht. Er hätte mit der Brust auch einfach annehmen können und reinschieben können.
Ja, ja.
Aber auch da, ne, es ist das erste Saisonspiel, es ist das erste Zweitligaspiel auch für den Mause. Insofern sollten wir da vielleicht die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt. Danach kommen Raschel und Robinson noch für Ritter. Ich habe ja aufgeschrieben, Raschel und Robinson für Raschel und Ritter. Das geht natürlich nicht. Für Opoku.
Raschel und Robinson für Opoku.
Für Opoku und Ritter, und Ritter, genau. Die beiden sind mir nicht mehr dann so richtig aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Ulm hat dann nochmal versucht, so in den Endspurt zu kommen, nochmal zu drücken. Da kam dann aber auch wenig aus meiner Sicht. Wir haben uns das Leben eher selber schwer gemacht, nämlich mit richtig dummen Fouls. In der 92. nochmal Elvedi, kurz vorm Strafraum in einer gefährlichen Situation, in einer gefährlichen Position dann auch ein Foul spielt. Auch daraus macht Ulm nichts. Und 90 plus 5, also wirklich so ziemlich die allerletzte Aktion, auch nochmal Hanslick mit einem ganz dummen Foul, 20 Meter vorm Tor. Auch da wieder Krattenmacher, glaube ich, versucht den von links, rechts, unten reinzuschieben, aber Kral ist da. Und dann ist das Spiel auch zu Ende, weil nach der Ecke kommt dann auch nichts. Also Ulm war auch einfach nicht gefährlich.
Ja, das stimmt. Also insgesamt wir haben es ja am Anfang schon gesagt, ein verdienter Auswärtssieg für den FCK. Hätte durchaus höher ausfallen können, hätte etwas effizienter gestaltet sein können, hätte ein bisschen weniger spannend sein müssen. Aber insgesamt eigentlich für einen Auftakt eine gute Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass wir mit der Kaderplanung schon ganz am Ende sind. Letzte Saison haben wir auch, also wenn du dir überlegst, wie wir in die letzte Saison gestartet sind, da waren auch noch ganz viele Spieler auf dem Platz, die nachher, ich sag mal, eher ins zweite Glied zurückgerutscht sind. Da war noch kein Ache da. Da hat Kevin Kraus noch ganz viel gespielt. Ja, also ich glaube, da ist noch was zu erwarten. Ich habe auch eine gewisse Hoffnung, dass da noch was passiert, dass wir noch den ein oder anderen Qualitätsspieler dazu bekommen. Und dann kann das, glaube ich, stabil sein. Was ich so jetzt resümierend dich fragen würde, hast du einen Unterschied erkannt, einen signifikanten Unterschied zu dem, einen großen Unterschied, was wir letzte Saison gesehen haben, und hast du das wiedererkannt, was man seitens der sportlichen Führung des Trainers gehört hat, dass man diese Saison umsetzen möchte?
Das haben wir ja schon ausführlich besprochen vorhin, zwischendrin. Ob wir das nochmal aufwärmen müssen, weiß ich nicht.
Haben wir das oder war das im Vorgespräch?
Das haben wir, ja. Wir haben über alles
Mögliche. Ich bin mir nämlich gerade nicht mehr sicher.
Wir haben über alles Mögliche gesprochen im Vorgespräch, aber nicht über die taktische Ausrichtung des FCK. Das haben wir ja vorher gemacht. Ich habe da durchaus Unterschiede gesehen. Stichwort Außenverteidiger, wohin die, wie weit die vorrücken und so weiter.
Okay, ja, stimmt. Tatsächlich, ja. Da haben wir uns drüber unterhalten.
Es ist spät und Sebastian ist alt. Seht es uns nach. Es ist schon 22:16 Uhr. Da liegt er normalerweise.
Du bist eine Woche Stunde jünger, ne?
Vier Tage.
Eine Woche.
Vier Tage.
Mein Gott. Ja, ich würde es trotzdem gerne nochmal betonen. Aus meiner Sicht haben wir noch nicht wirklich viel anderes gesehen. Es gab ein paar Dinge, die wir anders aufgebaut haben, aber an sich sind wir in allen Werten ähnlich wie letzte Saison. Die Daten zeigen das. Wir waren ein bisschen besser in den Zweikämpfen als in einigen Spielen in der vergangenen Saison, und ich habe auch noch nicht das, was man was Markus Anfang eben im Vorfeld als seine neue Idee präsentiert hat, und die Art und Weise, wie er das sieht, habe ich nicht erkennen können. Ja. Aber vielleicht ist das auch noch zu früh.
Es ist zu früh, es ist eindeutig zu früh. Und auch da, du hast es vorhin gesagt hier, dass wir über Tetschi anders sprechen würden, wenn Opoku mal diese eine Bude gemacht hätte und vielleicht einmal rübergelegt hätte. Ja. Auch hier ist es so, ich gucke gerade bei FODMOB, wir haben 3 vergebene Großchancen. Also wenn wir 1, 2 davon machen, dann läuft das Spiel komplett anders und dann sprechen wir auch anders über dieses System, glaube ich. Aus meiner Sicht war es bei allen Problemen, die wir dann noch hatten, auch im Defensivverbund, war das ein gutes Spiel, ein gutes erstes Saisonspiel. Und wir haben gewonnen. Also ich würde jetzt einfach mal wirklich sagen, so Leute, es gibt sicher leichtere Lose als beim euphorisierten Aufsteiger anzutreten am ersten Spieltag.
Ja.
Insofern lassen sich 3 Punkte mitnehmen und zufrieden sein.
Voll.
Und am Freitag gucken wir, dass wir gegen Fürth nachlegen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Finde trotzdem, dass man nochmal hingucken kann, wo gibt's noch Verbesserungspotenzial, aber insgesamt ist es natürlich ein guter Auftakt. Also wir kennen ja, wir waren es ja selbst vor 2 Jahren der euphorisierte Aufsteiger. Da kann viel passieren in so einem Spiel. Und da kannst du schnell mal auch als Favorit da echt stolpern. Von daher können wir da echt froh sein drum. Das waren 3 Punkte, die uns gut tun. Meiner Meinung nach 3 Punkte, die man auch mitnehmen darf, wenn man in der zweiten Liga nichts mit dem Abstieg zu tun haben will. Und da vielleicht auch meine Anschlussfrage an dich. Oder sind 2 Fragen. Hast du seitens des FCKs schon ein Ziel für die Saison formuliert, wahrgenommen? Und die 2. Frage wäre, welche Erwartungshaltung hast du an diese Saison? Was glaubst du, was ist mit dem, was wir jetzt haben, Stand jetzt, mit dem Kader, mit der Mannschaft, mit dem Trainer drin?
Ich habe mich ja, wie vorhin schon gesagt, gezielt rausgehalten aus dieser Vorbereitung, weil ich irgendwie auch ein bisschen übersättigt war vom FCK. Unter anderem auch durch diesen Podcast, weil ich mich sehr viel intensiver mit den Spielen beschäftige, seit ich mich da ständig vor dir rechtfertigen muss, wie ich unser Spiel sehe, wie ich Fußball sehe. Insofern weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass da irgendwie offensiv ein Saisonziel kommuniziert wurde. Mein Ziel wäre, oder was traue ich uns zu? Also ich möchte bitte nicht mehr sowas haben wie letzte Saison. Und ich möchte bitte nicht mehr Friedel Funkel als Feuerwehrmann an der Linie stehen sehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt kann ich es ja sagen.
Ist ja nicht so, dass du das nicht schon letztes in den 3 letzten Folgen mehr als deutlich formuliert hättest, dass du jetzt, ich sag mal, Friedhelm Funkel als Person ganz cool findest, aber jetzt nicht so wahnsinnig von ihm als Trainer überzeugt bist. Ich glaube, das hat man raushören können, bottomline.
Ja, vielleicht. Ich wäre zufrieden mit einem einstelligen Tabellenplatz. 9, 8, so, das finde ich schon ganz geil. Ich nehme auch 12. Ich glaube, aber es gibt in dieser zweiten Liga keine ruhigen Saisons. Ne? Ich habe auch beim SWR zum Beispiel, haben sie große Umfragen gemacht, so, und viele wünschen sich eine ruhige Saison. Das gibt es in der zweiten Liga nicht. Du verlierst 2-mal und dann stehst du plötzlich unten drin und dann gewinnst du 2-mal, dann bist du plötzlich wieder oben dabei. Also wichtig ist für mich, dass wir einfach eine konstante Runde spielen, dass wir nicht so krasse Ausreise haben, wie wir sie letzte Saison hatten, ne, wo wir dann plötzlich Kiel wegschießen, aber vorher dann halt irgendwie ganz übel gegen Karlsruhe untergehen, ein paar Wochen vorher. Du weißt, was ich meine. Ich hätte gerne einfach eine konstante Saison, wo ich dann auch eine Entwicklung sehe. Das geht sich jetzt schon mal gut aus. Ich persönlich habe inzwischen auch so ein bisschen meinen Frieden mit Markus Anfang geschlossen. Wir haben da ja beide sehr kritisch auch drüber geredet, wegen dieser Corona-Impfpass-Fälschungsgeschichte da. Also es ist nicht so, immer noch nicht so, dass er jetzt irgendwie mein Traumtyp ist, den ich gerne als Trainer beim FCK sehen will. Aber ich glaube, dass der Mann ganz gut zu uns passen kann. Ich habe schon durchaus den Eindruck, dass da was geht. Ich habe ja auch im Gegensatz zu dir dann durchaus auch was anderes gesehen, dann auch gestern, vorgestern, am Sonntag. So, lass uns mal noch 5, 6, 7 Spiele abwarten und dann nochmal drüber sprechen, wo wir am Ende landen.
Das hätte ich auch vorgeschlagen, auch wenn es um die Bewertung von Markus Anfang geht. Ich glaube, für eine sportliche Bewertung, ich möchte mich nur auf die sportliche Bewertung konzentrieren. Persönlich habe ich alles gesagt, was ich zu Markus Anfang sagen wollte. Wenn das interessiert, gerne nochmal die letzten Folgen anhören. Dabei bleibe ich auch. sportlich jetzt ein Prädikat auszustellen oder eine Note drunter zu schreiben, ist viel zu früh und wäre total unfair. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin auch positiv. Ich glaube, es kann tatsächlich sportlich schon passen mit ihm. Aber natürlich muss er das jetzt auch dann in den nächsten Spielen unter Beweis stellen. Es muss, also ich habe den Anspruch, dass wenn man schon eine kontroverse Personalie wie Herrn Anfang einstellt, dann muss es auch sich sportlich auf jeden Fall lohnen, weil ansonsten hat man, also ansonsten ist für mich die Entscheidung nicht nachvollziehbar. Von daher, für mich geht es auch gar nicht so darum, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen und bei der ersten Niederlage sage ich, sondern für mich ist es wirklich die Spielanlage. Ist die Frage, sieht man die Handschrift des Trainers? Hat man das Gefühl, dass der Trainer mit seiner Philosophie die Mannschaft erreicht, mit seiner Idee von Fußball und passt die zum FCK, also passt die zum Team FCK, dann kann es erfolgreich sein. Und dann will ich auch, dass er, also werde ich ihn fair bewerten. Sportlich.
Damit sind wir durch.
Ich finde, nein.
Noch nicht der Geruch für eine Stunde 15.
Ja, das ist noch keine Zeit für einen ersten Podcast der Staffel 2. Ich will noch ganz kurz was zum Thema zweite Liga sagen. Du hast ja deine Erwartungshaltung schon sozusagen mal formuliert. Für mich wäre es auch, ich fände es gut, wenn der FCK unter den 30 besten Mannschaften in Deutschland wäre, also bis Platz 12. Finde ich sogar ein realistisches Saisonziel. Eine ruhige Saison vielleicht, eine Konsolidierungssaison. Und ich finde auch, was man jetzt sieht, ist, ich finde, die Liga hat dieses Jahr ein Potenzial, sich in zwei Hälften aufzuteilen. Wir haben, glaube ich, im Vergleich zur letzten Saison mehr Mannschaften, die oben mitspielen werden, Erstligisten, die runtergekommen sind mit entsprechenden Möglichkeiten. Und wir haben relativ viele kleinere Vereine, die jetzt auch teilweise in der zweiten Saison sind, in der zweiten Liga, die bestimmt auch nicht so einfach haben werden. Von daher könnte es gut sein, dass es so eine zweigeteilte Liga wird, wo unten und oben relativ viel offen bleibt. Mir wäre es am liebsten, wir würden uns in die obere Hälfte orientieren, also in die ersten 9 Plätze. Aber wenn wir einen soliden oberen Platz in der zweiten Gruppe haben, es ist jetzt hypothetisch, dass es so sein wird, aber wenn wir von den schwächeren Mannschaften einen der oberen Plätze haben, wäre auch cool. Ich habe einfach Lust auf eine Entwicklungskonsolidierungssaison, wo wir uns weiterentwickeln, wo was zusammenwächst, auf das man dann vielleicht nächste, übernächste Saison aufbauen kann und angreifen kann.
Ich gehe jetzt all in, auch wenn mir das auf die Füße fällt. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall Preußen-Münster hinter uns lassen. Wir werden auf jeden Fall die Ulmer hinter uns lassen. Wir werden auf jeden Fall die Braunschweiger hinter uns lassen. Mhm. Und ich befürchte auch, er ist ein Idol am Betzenberg. Ich fürchte auch, wir werden die Nürnberger auch hinter uns lassen, weil ich glaube nicht, dass Miro Klose der richtige Trainer ist für den ersten FC Nürnberg. Aber das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht auch noch thematisieren an Trainer anderer Vereine, oder?
Nein. Also ich finde es gut, dass er in der Liga ist.
Ich finde es gut, dass er nicht bei uns trainiert.
Ist das so? Warum bist du da so skeptisch? Also ich würde sagen, gib ihm mal eine Chance. Man hat ja noch nicht wirklich viel im Profifußball von ihm gesehen, also zumindest nicht in Deutschland. Und also ja, Nürnberg hat 2-0 geführt, ne? Und dann haben sie es aus der Hand gegeben. Da ist schon, glaube ich, Potenzial in der Mannschaft. Die haben ganz gute Spieler, können sich definitiv messen mit dem, was wir aufs Feld bringen an Spielern. Also ich würde den Club jetzt nicht so schlecht einschätzen. Aber ja, vielleicht ist es keine gute Kombination, kann sein. Aber dafür kenne ich Klose als Trainer zu wenig.
Ich habe ja gesagt, ich gehe jetzt einfach all in und haue jetzt immer einen raus. Damit hier mal zum Ende des Podcasts noch einen rausgehauen
wurde. Ich haue jetzt auch mal einen raus und ich sag, gut, es ist jetzt auch nicht weit aus dem Fenster gelehnt, aber einer der Absteiger wird es sehr schwer haben. Ich denke, dass Darmstadt strugglen wird. Also wenn ich mir den Kader angucke, wenn ich mir angucke, was letzte Saison an Negativerlebnissen in der ersten Liga abgegangen ist, ich glaube, sowas kann einen Strudel, einen Kreislauf nach unten anstoßen. Solche Erlebnisse auch in der ersten Liga. Sie haben jetzt auch wichtige Spieler verloren, Melem zum Beispiel. Die werden es bestimmt schwer haben, glaube ich. Wir können ja mal gucken am Ende der Saison. Schauen wir mal, wer recht hatte. Ob Darmstadt vor Nürnberg steht.
Wir werden sehen, aber erst im Mai nächstes Jahr. Bis dahin sind noch ein paar Folgen zu machen. Wann unsere nächste Folge erscheint, wissen wir noch nicht genau. Wir gehen jetzt in Urlaub. Ich gehe jetzt in Urlaub und ich weiß nicht, ob ich es von meinem Urlaubsort in den Niederlanden, ich fahre nach Holland, schaffe aufzunehmen. Insofern kann es ein bisschen länger dauern. Am besten abonniert ihr uns einfach, dann kriegt ihr ja eine Meldung, ob wir eine neue Folge veröffentlicht haben. Empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Ihr findet uns alle auf allen wichtigen und unwichtigen Social Media Kanälen. Und uns bleibt jetzt am Ende nur noch zu sagen, Peter Miete, Ruhe in Frieden. Und damit.
Und der Familie Miete, herzliches Beileid für alles das, was passiert ist und die kommende Zeit. Viel Kraft.
Und damit machen wir einen Deckel drauf, oder?
Gerne.
Vielen Dank, Sebastian. Ciao euch da draußen. Bis bald. Wir hören uns.
Danke, David. Mach's gut.
Ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.